papá. Papá.
Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
Folge 1. Frühlingsfest in Shanghai. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
Also China ist ja nicht perfekt. Also wenn ich nicht überhaupt nicht im Ausland wäre, ist China so gut. Wir haben alles richtig gemacht. Aber natürlich höre ich etwas ganz anderes. Aber wir sind wirklich stolz, dass wir Chinesen sind, besonders im Ausland. Und seit Jelly!
Ich bin nicht hier. Ich sehe hier,
Ich komme nicht gerne her. Jedes Mal, wenn ich herkomme, muss ich an den erbärmlichen und grausamen Tod meines Vaters denken. Ein unerträglicher Anblick.
Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr spärlich.
Südkorea hat das Sicherheitslevel für Infektionskrankheiten eine Stufe höher gesetzt.
Es gibt immer mehr Fälle im In- und Ausland.
Taiwan richtete ein Seuchencenter ein.
Wie gefährlich die Lungenkrankheit genau ist, ist unklar.
Corona geht um die Welt. Von China kam das Virus über Italien und Ischgl nach Deutschland. Wir erleben eine Herausforderung von historischem Ausmaß, so hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020 gesagt. Der Zug der Seuche wird jetzt in einer ARD-TV-Dokumentation mit Drehmaterial von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Welt nachgezeichnet. Ich kann das Material in diesem Podcast verwenden, indem ich die Chinesischlehrerin Ting Tsai begleite. Ich bin Lena Gürtler, Reporterin bei NDR Info.
Chinese authorities made a preliminary determination of a new coronavirus identified in a hospitalized person with pneumonia in Wuhan.
This is not unexpected. This is something that the global community is preparing for, and all of the systems are in place, you know, to activate our plans.
Wir sind am 25. Dezember nach China geflogen.
Aber da war noch
gar nichts. Danach haben wir erstmal gefahren. Oh, da war schon los, also Ende Dezember. Genau, da war gar nichts. Wir haben normal so gelebt in Shanghai, raus und so. Begonnen haben wir ganz spontan. Ich habe mit meiner damaligen Kommilitonin getroffen, also Schulfreunde. Beim Hotpot-Essen, da hat eine gerade gesagt, ey, habt ihr mal die Nachrichten von Peking gehört? Was so Ex-Lungenentzündung. Das war 19. Januar, weiß ich ganz genau. Da war letztes Mal Treffen, überhaupt mit Freunden.
Ting Tsai lebt seit 11 Jahren in Hamburg. Sie ist 33 Jahre alt und ich habe sie über den deutsch-chinesischen Kindergarten kennengelernt. In den geht ihr kleiner Sohn Juju, der ist 3. Bei unserem ersten Treffen, da zeigt mir Ting Fotos, auf denen der kleine Juju ausgelassen durch leere Straßen in Shanghai läuft. Das chinesische Frühlingsfest, das ist am 24. Januar und das fiel in diesem Jahr auf den Geburtstag ihres Sohnes. Das Frühlingsfest, hat sie mir gesagt, ist sowas wie Weihnachten in Deutschland. Viel gutes Essen, eine große Galashow im Fernsehen. Und darum ist sie mit Juju nach Shanghai geflogen. Sie wollte feiern, zusammen mit ihren Eltern, denn die leben dort. Aber stattdessen saß sie in der 70 Quadratmeter Wohnung ihrer Eltern fest.
Ging gar nichts mehr. Also 90% Restaurants sind geschlossen. Sogar selber diese größte Galashow für das Fest. Auch ein teilweise berichtet, wie die Situation gerade ist. Ein bisschen Bilder von die ganz viele von verschiedenen Städten aus verschiedenen Krankenhäusern. Die Ärzte, die Krankenschwester sind nach Wuhan gefahren sind.
Ich habe Ting über mehrere Wochen begleitet. Einiges von dem, was sie sagt, das hat mich wirklich überrascht. Manchmal ehrlich gesagt auch erst im Nachhinein. Als ich sie im Juni das erste Mal treffe, ist die Welt durch Corona eine andere geworden. Während sich in Deutschland Kitas auf die Wiedereröffnung vorbereiten und Menschen ihren Urlaub in Frankreich oder Spanien planen, explodieren gerade die Infektionszahlen in Brasilien und in den USA. Als Ting im Dezember 2019 nach China fliegt, war die Möglichkeit einer weltweiten Epidemie für die meisten unvorstellbar.
Hallo, ich bin Chinesischlehrerin am Konfuzius-Institut.
Ting ist selbstständige Chinesischlehrerin. Sie arbeitet unter anderem für das Konfuzius-Institut. Konfuzius-Institute, die gibt es angedockt an Universitäten in ganz Deutschland. Es gibt Kritiker, die sagen, dass durch diese Institute, gesteuert von Chinas Bildungsministerium, Propaganda betrieben werde. Es gibt aber auch Befürworter, die betonen, es gehe um Austausch, Kooperation und den kritischen Dialog zwischen Chinesen und Deutschen.
Ich komme aus Shanghai. Nein, eigentlich komme ich gar nicht aus Shanghai, sondern ich komme aus Shanghai. Hört ihr den Unterschied? Shanghai bedeutet verletzen. Und Shanghai ist der Name unserer Partnerstadt. Die beiden klingen fast gleich. Nur die Töne machen den großen Unterschied.
Ja, das ist so ein kleiner Chinesisch-Crashkurs von Ting auf YouTube. Eine winzige Nuance macht den Unterschied. Jetzt hat ein Virus, ein winziges Virus, alles verändert. Zeit, mal kurz stehen zu bleiben, zurückzublicken und draufzublicken. Was ist da eigentlich passiert in den vergangenen Monaten? In China, in Europa, auf der ganzen Welt. Ein Versuch, das alles zu erfassen und zu begreifen, zusammen mit Ting, die ständig zwischen zwei Welten wechselt.
16. Dezember 2019. Ein Patient mit ungewöhnlichen Lungenproblemen wird im Wuhan Central Hospital eingeliefert.
27. Dezember. Die Ärztin Ai Fen berichtet gegenüber Kollegen von einem Patienten mit Lungenproblemen. Ein paar Tage später teilt der Augenarzt Li Wenliang diese Nachricht in sozialen Netzwerken.
31. Dezember. China informiert die WHO über eine neuartige Lungenentzündung.
Der Ausnahmezustand rückt leise näher.
I think it was 30 or 31st December. On that day we received a signal that there were a cluster of unexplained pneumonia in Wuhan, China.
Am 31. Dezember des vergangenen Jahres erfährt das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO in China durch ihr Warnsystem, dass in Wuhan Fälle einer unbekannten Lungenentzündung auftreten. Sylvie Briand, Leiterin der Abteilung zur Bekämpfung von Infektionen bei der Weltgesundheitsorganisation Schweiz.
I've been through the past pandemic, the H1N1 in 2009, and it started similarly. You know, we really tried first to see if it's not one of the known viruses, but not yet diagnosed. And so we ask a question to the WHO Collaborating Center in China. Okay, what are the other diagnostics that you have found or not?
2009 bekämpfte Briand mit der WHO das H1N1-Virus, besser bekannt als die Schweinegrippe. Damals fing es ähnlich an, ein paar kleine Meldungen von tödlichen Lungenentzündungen in Mexiko. Nach den Berichten aus Wuhan versucht die WHO, wie damals, das Virus zu identifizieren. Dann wird aber klar, es ist bislang unbekannt.
And then based on that we realized that it was none of the known viruses and so it means that it's a new one. And then you start to really worry.
Ja, Anfang Januar fängt man an, sich richtig Sorgen zu machen bei der WHO. Aber von Deutschland aus gesehen schien das Virus damals ein rein chinesisches Problem. Hätte an diesem Punkt die Ausbreitung von Corona vielleicht noch gestoppt werden können?
9. Januar. In Wuhan stirbt offiziell der erste Mensch an den Folgen der Viruserkrankung.
13. Januar. Thailand berichtet über einen ersten aus Wuhan importierten Infektionsfall. Ein paar Tage später reist der erste Erkrankte aus Wuhan in die USA. Auch Japan meldet einen ersten Erkrankten.
20. Januar. Chinas Staatsführung bestätigt die Mensch-zu-Mensch-Übertragbarkeit. Weltweit sind inzwischen fast 300 Fälle gemeldet.
22. Januar. Die WHO ruft dazu auf, den Ausbruch ernst zu nehmen.
23. Januar. Wuhan wird abgeriegelt.
24. Januar. 3 Infektionsfälle in Frankreich.
26. Januar. Die WHO warnt vor einem hohen Infektionsrisiko weltweit.
Für China hingegen spricht die WHO von einem sehr hohen regionalen Risiko.
Das war ein neuer Virus. Und ganz schnell wussten wir alle, dass dieser Virus durch irgendwelche Tiere verbreitet wurde, genau in Wuhan. Und das ist sehr schlimm, weil schon viele Leute, sogar die Ärzte, auch Krankenschwestern angesteckt wurden. Und da wurde schon gesagt, das ist eine sehr ähnliche Virus wie SARS. Und da haben wir dann sofort Alarm. Oh.
SARS, das schwere, akute Atemwegssyndrom von 2002-2003. Ausgelöst von einem damals unbekannten Virus und das gilt als erste Pandemie des 21. Jahrhunderts. Innerhalb eines halben Jahres starben daran mehr als 700 Menschen weltweit. Damals hatte Ting noch kein Handy. Das war ganz anders jetzt Ende Januar 2020. Sie bekommt in Shanghai Nachrichten im Sekundentakt.
In Shanghai ziemlich ruhig. Noch nie so ruhig, denke ich mal. Die Straße ziemlich leer. Wenn man rausgeht, manchmal mache ich ein paar Fotos oder Videos, wenn wir kurz rausgehen, ein bisschen Sport machen oder so. Und poste ich im WeChat. Viele Leute sofort reagieren. Oh, bleib doch mal zu Hause. Warum musst du ja unbedingt mal rausgehen? Weißt du, wie schlimm draus ist? So. Sehr, sehr gespannt, diese Stimmung.
Überfüllte Krankenhausflure in Wuhan, schweratmende, sterbende Menschen. Das sind die Bilder, die in den sozialen Medien wie Twitter kursieren. Auch Ting sieht solche Bilder auf WeChat. Das ist eine Art chinesisches WhatsApp. Sie erinnert sich auch daran, wie sich der Augenarzt Li Wenliang in Chinas Hauptnachrichtensendung für seine Warnung vor dem Virus im Dezember entschuldigen muss. Der Wildtiermarkt von Wuhan, von dem das Virus ausgehen soll, ist seit 1. Januar geschlossen. Doch das Gesundheitsamt von Wuhan informiert nur über wenig Infizierte, spricht von 44. Später wird aber klar, schon im Dezember sollen es 266 gewesen sein. Es gibt Berichte über chinesische Regierungsunterlagen, die den ersten Infizierten aus der Provinz Hubei schon auf November datieren. Die gibt's erst im Nachhinein. Und hätte Liu Paien von dem mysteriösen Virus schon Anfang Januar gehört, würde sein Vater wahrscheinlich noch leben.
Ich komme nicht gerne hier. Jedes Mal, wenn ich herkomme, muss ich an den erbärmlichen und grausamen Tod meines Vaters denken. Ein unerträglicher Anblick.
Das ist Liu Paien. Er steht begleitet von einem Reporter vor einem Krankenhaus in Wuhan. Am 6. Januar kam sein 78-jähriger Vater hierher für eine Routineuntersuchung.
Nach den Ergebnissen der Untersuchung zu urteilen, also zum Beispiel der Lunge und des Herzens, war eigentlich alles okay. Es ging ihm gut. Nach unserer Einschätzung hätte er ohne Probleme noch 10 Jahre leben können.
Am 15. Januar soll er entlassen werden, aber er bekommt Fieber, das tagelang steigt.
Am Morgen des 20., als ich wieder ins Krankenhaus bin, hat der Arzt meine Mutter und mich zu sich ins Büro zitiert. Da hat man uns zum ersten Mal gesagt, dass der Zustand meines Vaters kritisch sei. Seine beiden Lungen seien in der CT-Aufnahme beide komplett weiß, wie Milchglas. Die Symptome entsprechen dem neuartigen Coronavirus. Das hat meine Mutter und mich extrem mitgenommen und überrascht. Denn damals hatten wir noch gar keine Ahnung, dass das Coronavirus so schlimm sein würde.
Dann sollte der Vater in ein anderes Krankenhaus verlegt werden.
Da habe ich gefragt, ob er denn unbedingt verlegt werden müsse. Sie haben dann zu mir gesagt, dass das die Anweisung von oben sei und er unbedingt verlegt werden müsse. Alle Patienten mit Fieber und solchen Symptomen müssten verlegt werden. Mein Vater hat nur gesagt, okay, in Ordnung. Mein Vater war ein loyales Mitglied der Kommunistischen Partei. Er hat sein Leben lang gehorcht. Wenn man ihm sagt, dass seine Verlegung eine Anweisung von einer höheren Instanz ist, dann wird das ebenso gemacht.
Papa. Papa. Papa.
Das neue Krankenhaus, so erzählt es Liu Paiyan, hat 18 Stockwerke. Jedes Stockwerk eine Isolierstation. Zu wenig Ärzte, zu wenig Krankenschwestern, keine Intubationsgeräte.
Papa, ich höre dich. Ich höre dich. Papa. Papa.
Am 29. Januar stirbt der Vater von Liu Paiyan. Wäre schon Anfang Januar bekannt gewesen, dass ein unbekanntes Virus Menschen in Wuhan infiziert hat, dann wäre Liu's Vater niemals zu diesem Check-up in die Klinik gegangen. Doch die Behörden, so Liu Paiyan, hätten viel zu lange versucht, den Ausbruch zu vertuschen.
Vor dem 20. Januar hatte die Gesundheitskommission von Wuhan etwa 15 Tage lang keine Daten über Neuinfektionen und Todeszahlen veröffentlicht. In allen Medien hieß es, dass es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gäbe und dass der Ausbruch vermeidbar und kontrollierbar sei. Die wussten schon im Dezember, dass es ein SARS-ähnliches Virus gibt und haben dennoch allen gesagt, dass es keines gäbe.
Liu Paiyan veröffentlicht einen Nachruf auf seinen Vater in der New York Times. Daraufhin bekommt er dann mehrmals Besuch von der Polizei. Und Beamte, die verfolgen ihn auch bei den Filmaufnahmen für dieses Interview. Doch er will keine Ruhe geben. Er will, dass die Wahrheit über den Ausbruch erzählt wird. In einem Land, das das Virus anscheinend schnell im Griff hat, während die Zahlen weltweit steigen.
27. Januar. Erste Infektion in Deutschland. 30. Januar. Die WHO stuft ihr Warnsystem auf gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. 31. Januar. Die USA verbietet allen, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, die Einreise.
Jeden Tag bekommen wir eine Zahl übers Handy, wie viele sind heute angesteckt und wo und dann welcher Bereich genau. In Shanghai, wo wir wohnen, es wurde auch danach gesehen, oh, da ist genau gegenüber von uns, in der Nähe vom Supermarkt, eine entdeckt. Zum Beispiel, wenn wir in Shanghai leben, dann gibt es eine extra so eine Website, kann man gucken, welcher Bezirk, wie viele Personen sind heute infiziert wurde und wo genau. Das kann man genau so sehen.
Alles unter Kontrolle. Wuhan abgeriegelt von der Außenwelt, Gesunde und Kranke getrennt, ein Behelfskrankenhaus in Windeseile fertiggestellt, Ärzte aus dem ganzen Land dorthin geschickt. Die Weltgesundheitsorganisation lobt Chinas Maßnahmen ausdrücklich. Dazwischen geraten aber immer wieder Bilder von zusammenbrechenden Krankenschwestern. Und von Menschen, die gegen ihren Willen aus ihren Wohnungen geschleppt werden.
Die Krankenschwester und die Ärztin haben wir auch ein paar Bilder gesehen von Wuhan. Sogar ein Video hat jemand auch also privat alles geschickt auf dem Netz. Das war ein Arzt in Wuhan. Er hat beim Telefonat geweint oder geschrien. Dieses Telefonat sollte an seinen Chef im Krankenhaus. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr. Bitte schick mehr Leute zu uns. Wir haben keinen Platz mehr. Und es sind einfach zu viel jeden Tag Tote. Und wir haben auch Bilder gesehen, wie die Leute, weil die müssen ja komplett anziehen, diese Schutzklamotten, ganz eng, komplett das Gesicht zu decken. Wenn sie einmal auf Toilette, dann muss man sofort komplett einmal auswechseln und dann wieder neu anziehen. Und dieses Schweiß, alles drin. Das ist erstmal körperlich sehr anstrengend. Und dann, ich denke mal, noch anstrengend ist diese Seele, dass die konnte das nicht mehr ertragen. Alle sind so müde also in dieser Durchgang im Krankenhaus. Alle schlafen einfach auf dem Stuhl oder so. Oh, wenn ich jetzt so erzähle, habe ich nur Gänsehaut. Das ist zu belastet, Solche Bilder haben wir auch gesehen.
Aber Ting sieht natürlich auch die Bilder im chinesischen Staatsfernsehen, die Erfolgsmeldungen des Landes im Kampf gegen Corona. Wenn ich jetzt im Sommer mit Ting darüber rede, ist sie stolz darauf, wie ihr Land das Coronavirus unter Kontrolle bekommen hat. Das irritiert mich. Warum kommt da nicht mehr Kritik angesichts dessen, worüber wir gesprochen haben? Angesichts der Berichte über zögerliche chinesische Beamte, den Augenarzt Li Wenliang, der erst die Welt warnte und dann am 7. Februar am Coronavirus starb. Und angesichts der Bilder der vielen Leichensäcke in Wuhan. Wieso gibt's da bei ihr eigentlich nicht mehr Irritationen? Nach 11 Jahren Deutschland mit deutschem Mann und ihrem kleinen Sohn Juju, der hier gerade auf einem Klettergerüst hangelt. Wahrscheinlich, wie heißt das, Landliebe, Patriotismus. Das merke ich hier. Naja, wir sind so auch so großgezogen, so gezogen worden. Also, also es gibt so viele chinesische Lieder für die Kinder, auch für Erwachsene. So immer, hier nennt man Propagandalieder. Aber das sind halt solche Lieder, um unser Land zu zeigen, wie schön unser Land ist, wie schön, dass wir hier sind, wie schön unsere Partei ist. So. Nur hier habe ich erstmal gemerkt, das ist unsere Erziehungs-, dieser Patriotismus. Ich glaube, hier in Deutschland nicht so, oder? Wir sind so stolz, das ist ein ganz anderes Bildungssystem, oder? Dieses Patriotismus. Wenn ihr Sohn in die Schule kommt, will Ting zurück nach China. Nach mehr als einem Jahrzehnt Deutschland. Bevor es zu spät ist.
Ja, wie soll ich sagen? Ich fühle mich manchmal nicht so wirklich mehr hundertprozentige Chinesen. So Denksystem, Gewohnheit ein bisschen, ne? Darf nicht zu viel verlieren. Ich verliere schon sehr viel Kontakt zum Beispiel. Diese Fähigkeit, wirklich noch da zu leben, das verliere ich wahrscheinlich. Ne? Du musst wirklich als Chinesen sein, da leben. Du darfst nicht als ein Europäer oder ein Ausländer so sich verhalten. So. Zum Beispiel, du musst nicht jedes Mal sauer sein, weil das Auto nicht auf dich geachtet hat, weil du ein Fußgänger bist. Ne? Weil da ist so halt. Keine Warte. Weil jedes Mal bin ich so aufgeregt. Oder halt in der Öffentlichkeit die anderen Leute keine Rücksicht geben. Du musst schon sehr gut handeln können. Du kannst nicht einfach so naiv sein. Sonst bist du eingelegt. Ja, bei mir schon ein paar Mal passiert, jedes Mal, wenn ich in China bin. Deswegen sagen die alle meine Freunde, ach Tim, wenn du mal nach China kommst, ne, wir sehen schon, du verblutest.
Die WHO ringt um eine Haltung, wochenlang. Erst Ende Januar, als Wuhan längst abgeriegelt ist, ruft die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Nun sollten eigentlich alle Länder gewarnt sein und ihre Epidemie-Krisenpläne aktivieren.
Epidemiologic investigations are underway, and we're waiting for the results of these. But yes, it's certainly possible that there's limited human-to-human transmission. This is not unexpected. This is something that the global community is preparing for, and all of the systems are in place, you know, to activate our plans.
Doch irgendwie, sagt Sylvie Briand von der WHO, waren viele wohl pandemiemüde. Die Schweinegrippe-Pandemie 2009 verlief mild. Warum sollte es diesmal nicht genauso gut laufen? Alles im Griff, wie bei einer Grippewelle.
And you remember at the beginning many countries said, oh, it's like flu. So we did well during the 2009 pandemic, so this one will be okay as well.
Nur mal zur Einordnung, an einer Grippe, wenn sie schwer verläuft, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Menschen im Jahr. nicht um was zu verharmlosen, sondern um es richtig einzuordnen.
Sagt Jens Spahn, deutscher Gesundheitsminister, kurz nachdem die WHO den globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat.
Masern zum Beispiel sind deutlich, deutlich ansteckender als das, was wir derzeit über den Coronavirus sehen. Und wir bekommen auch einen Masernausbruch in Deutschland mit deutlich milderen Maßnahmen in den Griff, als wir sie derzeit in China sehen.
Ganz anders als Taiwan, Chinas Nachbar. Schon am 31. Dezember 2019 hat das Land eine E-Mail an die WHO geschickt mit Fragen zum Virus. Die Schlüsselfrage für die Gefährlichkeit des Virus ist, ob es von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die WHO wird diese Frage erst 3 Wochen später klar bejahen. Das ist Zeit, in der sich das Virus auf der ganzen Welt ausbreitet. Während bei Ting der Alltag langsamer läuft, mit ihren Eltern und ihrem Sohn mitten in Shanghai. Doch auch wenn Ende Januar, Anfang Februar China noch immer das Epizentrum des neuen Coronavirus ist, fühlt sich Ting dort sicher.
Und dann die Menschen da, wenn du da siehst, die Arbeiter, Mitarbeiter da, sind alle mit weißen, wie sagt man, Schutzklamotten. Fieber wurde sowieso immer überall gemessen, wurde im Supermarkt auch, Bank sowieso, überall. Wenn du über 38, dann darfst du nicht rein. Also das war auch sehr streng, fand ich auch sehr gut. Hier habe ich noch nicht gesehen, diese Maßnahme. Und dann jedes Mal, wenn du reingehst, musst du einmal entweder Hirn einmal messen, Stirn. Einmal messen deine Temperatur. Und dann bei manchen sogar muss man einmal auftragen, um wie viel Uhr, dein Name, deine Temperatur. Und wenn du rausgehst, dann wieder nochmal austragen. Ich finde das sehr gut. Natürlich, es gab auch... Also seltene Fälle, die Leute wollen das nicht. Na, das war aber sehr, sehr selten.
Anfang Februar. In Deutschland gibt es erste Meldungen, dass das Tübinger Institut CureVac in wenigen Monaten einen Impfstoff entwickeln könnte. Mitte Februar wird in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert. China meldet mehr als 66.400 Infizierte und 1.500 Tote. Erste Tote in Frankreich. Taiwan, Italien. Das Virus erreicht Ägypten, Israel, Iran. In Mailand sehen 44.000 Menschen ein Champions-League-Spiel im Stadion. Einige Tage später gibt es nirgends so viele Corona-Infektionen wie in Italien.
Ich kann mal Foto, wie wir nach Hause geflogen sind. Da. Also das ist Flughafen.
Am 20. Februar fliegt Ting mit ihrem kleinen Sohn zurück nach Deutschland.
Guck mal, das sind nur Mitarbeiter. Das ist auch.
Sie zeigt mir Handyfotos von dem fast menschenleeren Flughafen in Shanghai. Nur Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen.
Und da in Frankfurt waren wir beide als Einzige, glaube ich, mit Mundschutzmasken rumlaufen. Klar, weil aus China gerade ist es Gewohnheit für uns. Ohne Mundschutzmasken zu der Zeitpunkt ist wie nackt gelaufen. Ja, habe ich das Gefühl, unsicher.
Ting ist zurück aus China, dem Epizentrum der Krise. Zurück in Europa, genau in dem Moment, als der Zug der Seuche beginnt, Europa zu überrollen.
Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
Folge 1. Frühlingsfest in Shanghai. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
Mit Sandra Borgmann und Samuel Weiß.
Technische Realisation Jens Kunze.
Regie Friederike Wigger. Redaktion Thilo Guschas und Christoph Brössel.
Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. In der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren. Mehr Informationen auf ndr.de/radiokunst.